NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
23. August 1995. Der Todestag des Fotoreporters Alfred Eisenstedt.
New York, Times Square. In den USA ist es der 14. August 1945. Japan hat kapituliert. Die Menschen feiern auf den Straßen das Ende des Zweiten Weltkrieges.
So we're in Radio City Music Hall.
Erinnert sich George Mendoza in einem Fernsehinterview 2015 an diesen Tag. Er besucht mit Freunden eine Show in der Radio City Music Hall.
Wir verließen die Music Hall und gingen zum Times Square runter.
Ich sah, wie ein Matrose die Straße entlang rannte und sich jedes weibliche Wesen schnappte, das ihm über den Weg lief. Ich lief mit meiner Leica in der Hand vor ihm her, aber keines der Bilder, die ich machen konnte, gefiel mir.
Und da habe ich diese Krankenschwester gesehen. Ich ging hin und schnappte sie mir.
Ich sah, wie er blitzschnell etwas Weißes packte. Ich drehte mich um und drückte in dem Augenblick auf den Auslöser, als er der Krankenschwester einen Kuss gab.
Es wird eines der berühmtesten Fotos von Alfred Eisenstedt.
Manche Leute erzählen mir, dass sie sich an dieses Bild noch erinnern werden, wenn ich schon längst im Himmel bin. Meine erste Begegnung mit der Fotografie war ganz unkompliziert. 1912 schenkte mir einer meiner Onkel zum 14. Geburtstag eine Eastman Kodak Club Kamera Nummer 3 und ich fing an zu fotografieren. Eines meiner ersten Bilder zeigt den Grunewaldsee.
1906 schon zieht Alfred Eisenstedt mit seinen Eltern aus dem westpreußischen Dirschau, heute Polen, in die deutsche Hauptstadt um. Eine jüdische Kaufmannsfamilie. Alfred macht in Berlin sein Abitur, beginnt ein Studium.
1916 wurde ich zur Armee eingezogen. Ich war damals 17 Jahre alt. Ich habe als einziger von meinen Kameraden überlebt. Ich wurde ins Bein getroffen und das rettete mir das Leben.
Eisi, wie Alfred Eisenstedt von Freunden und Kollegen genannt wird, bekommt für seinen Einsatz im Ersten Weltkrieg das Eiserne Kreuz verliehen.
Nach dem Krieg begann ich wieder zu fotografieren. Aber irgendwie musste ich mir meinen Lebensunterhalt verdienen. Also verkaufte ich im Auftrag eines Berliner Grossisten Gürtel und Knöpfe. Mein ganzes Geld habe ich gespart, um mir eine fotografische Ausrüstung zu kaufen.
Es war in der Zeit noch nicht so professionalisiert. Das heißt, es war sehr offen zu experimentieren. Und für einen hellen Kopf war das natürlich eine Chance, sich zu profilieren.
Klaus Honneff hat 1979 die erste Ausstellung mit Fotografien von Alfred Eisenstedt in Deutschland für das Rheinische Landesmuseum in Bonn organisiert.
Kannte mich sehr gut schon in der Fotografie aus und wusste, dass Alfred Eisenstedt eine Legende war.
Deutschland nach dem Ende des Ersten Weltkrieges. Die Zeit der Weimarer Republik. Die ersten Jahre der Nachkriegszeit sind geprägt von hoher Arbeitslosigkeit, Inflation, steigender Armut. Von 1924 an gibt es eine kurze Phase der Stabilität, die goldenen 20er Jahre.
Die Auflagen der Zeitungen explodierten und vor allen Dingen die Auflagen der illustrierten Zeitschriften, namentlich in Deutschland. Der Schwarze Freitag kündigte sich an. Also es war eine Zeit im Umbruch einer unglaublichen Unsicherheit bezüglich der materiellen Existenz von sehr vielen Leuten, vor allen Dingen von Leuten, die sehr aufgeweckt waren. Und die sattelten um und sahen in der journalistischen Fotografie eine unglaubliche Chance.
1926 verkauft Alfred Eisenstedt sein erstes Bild an die illustrierte Wochenzeitschrift Der Weltspiegel. Er bekommt dafür 3 Mark.
Du meine Güte, rief ich aus. Man kriegt sogar Geld für diese Bilder. Für mich war das Ganze ja nur ein Hobby. Und ich hatte keine Ahnung, dass es so etwas wie Berufsfotografen gab.
Die Erfolge auf diesem Sektor stachelte natürlich auch wieder die Experimentierlust und vor allen Dingen die Neugier und die Möglichkeiten an, die diese Fotografen hatten, die dann auch zum großen Teil die ganze Welt bereisten. Für die normalen Menschen, also für die Mittel- und die untere Mittelschicht und auch für die Unterschicht, haben die Fotoreporter derzeit die Welt entdeckt. Da kamen viele Leute zum ersten Mal mit Bildern in Begegnung, die aus Afrika, aus Amerika, beider Amerika, aus Asien und so weiter stammten.
Alfred Eisenstedt schildert in seinem Buch Eisenstedt über Eisenstedt, wie ihm seinerzeit ein Redakteur des Weltspiegels folgenden Rat gab.
Wenn Sie Fotograf werden wollen, dann müssen Sie sich einmal Bilder von Dr. Erich Salomon ansehen.
Und Salomon wurde sehr schnell berühmt. Es bildete sich um ihn herum eine Legende durch die Bilder, vor allen Dingen von Politikern, die bis dato ja unerreichbar waren für die Augen der Leute, die außerhalb dieses engeren Kreises der Macht sich befanden.
Ich bewunderte seine Bilder. Für mich war er eine Art Gott.
Vor allen Dingen eröffnete er auch eine Tür in der Geschichte der Fotografie, nämlich die unbewachten Augenblicke, wie eins seiner Bücher so ähnlich hieß,
sagt der Fotoexperte und Kurator Klaus Honneff.
Das heißt, er konnte mit seiner Amanox und seiner brillanten technischen Begabung und auch seiner Frechheit Bilder erlangen, an die sonst keiner kam.
Ich wusste, dass Salomon eine Amanox-Kamera benutzte, also kaufte ich mir auch eine.
Aber damals hatte niemand, weder Politik noch die Öffentlichkeit, Erfahrungen mit solchen Geschichten. Und insofern hat Salomon eigentlich die Grundlagen dafür gelegt, dass Politiker in den Rang der Promis gerieten.
1928 fing ich als freier Mitarbeiter bei Associated Press an. Mein erster Auftrag war, eine Gebetsstunde bei der Heilsarmee zu fotografieren. Es war mein erster Fotoessay.
Ein Jahr später wird Alfred Eisenstedt Berufsfotograf. Er entdeckt den Schnappschuss, die Momentaufnahme. 1930 kauft er sich eine der neuen handlichen Kleinbildkameras, eine Leica. Damit ist er schnell und unauffällig. Er fotografiert am liebsten bei natürlichem Licht ohne Blitz.
Kino, Kabarett, Musik, gerade Musik hat er ja häufig fotografiert. Das waren damals Sensationsaufnahmen.
Wilhelm Furtwängler, wie er die Berliner Philharmoniker dirigiert. Thomas Mann bei der Verleihung des Literaturnobelpreises in Stockholm. Der Komponist Franz Leha am Klavier bei der Arbeit.
Damals bin ich ziemlich viel durch Europa gereist und habe etliche Fotoreportagen gemacht. In Berlin habe ich auch viele Schauspieler und Leute der besseren Gesellschaft fotografiert.
Etwa Marlene Dietrich als blauer Engel, Charlie Chaplin, Leni Riefenstahl. Quirlig und energisch ist der nur gut 1,50 Meter große Eisi mit seiner Kamera immer dabei.
Vor allem bin ich stolz, dass ich den großen Komponisten Richard Strauss und Wieland Wagner, den Enkel Richard Wagners, im Gespräch mit Arturo Toscanini fotografieren konnte. Ich wollte anfangs mehr Natur und Landschaft fotografieren, Blumen und solche Sachen. Aber sie sagten mir, ich könne gut mit Menschen umgehen. Das fiel mir leicht. Die Menschen mögen mich.
Alfred Eisenstedt fotografiert nicht nur Berühmtheiten aus Kunst und Kultur. 1933 schickt ihn seine Agentur Associated Press nach Genf zur Tagung des Völkerbundes. Im Park des Hotels trifft Eisi auf Joseph Goebbels, Hitlers Propagandaminister.
Er lächelte. Aber dieses Lächeln galt nicht mir, sondern jemand anderem links von mir. Plötzlich bemerkte er mich und ich machte einen Schnappschuss von ihm. Seine Miene hatte sich schlagartig verändert. Das sind Augen voller Hass.
Natürlich, das ging auch um die Welt. Dass dieses ein Blick war, den er festgehalten hat, der töten konnte.
2 weeks after I photographed all these people, 2 of these people...
2 Wochen später, nachdem ich all diese Leute fotografiert hatte, kamen 2 von ihnen zu meiner Wohnung in Berlin. Als ich durch den Türspion guckte, dachte ich, sie wollten mich verhaften. Aber die waren sehr freundlich und wollten nur Bilder von sich haben. Und die gab ich ihnen natürlich. Kurz vor Mussolinis Abessinienfeldzug 1935 machte ich in Äthiopien diesen Schnappschuss von einem kaiserlichen Soldaten bei einem Manöver.
2 zerschundene, aufgerissene Füße mit tiefen Schrunden. Mehr zeigt das Bild nicht.
Die Nahaufnahme erzählt die ganze Geschichte von einer barfüßigen Armee.
Das ist ein Bild, das um die Welt gegangen ist und sicherlich eine Art Markenzeichen des Eisenstedtschen Werks ist.
Im November 1935 emigriert Alfred Eisenstedt in die USA. Er flüchtet vor den Nazis. Eisenstädt darf als Jude in Hitlerdeutschland nach 1933 nur deshalb noch arbeiten, weil er Träger des Eisernen Kreuzes ist. New York wird seine neue Heimat.
Ich hatte Glück, denn da ich noch freier Mitarbeiter von Associated Press war, bekam ich ziemlich bald Aufträge.
Seine Berühmtheit kam erst in den USA durch Life, das ja von den Chefredakteuren der Berliner Illustrierten, die emigrieren mussten, wie auch Eisenstädt, entworfen worden ist.
Ein Jahr später, 1936, erschien die erste Ausgabe des Life-Magazins. Die Leute von der Zeitung sahen sich meine Fotografien an und erklärten, das ist genau die Art von Fotografien, die wir brauchen.
Life war sozusagen die noch prächtigere Version von der Berliner Illustrierten.
Im Who is Who steht, dass ich die Schnappschusstechnik in Amerika eingeführt habe. Ich weiß nicht, ob das tatsächlich stimmt.
Life hatte von Anfang an einen relativ märchenhaften Erfolg und Life wurde sehr schnell zu einem fotografischen Prestigeblatt.
When Life Magazine came out,
als das Life Magazin erschien, da bildeten wir die Welt weiter. Es gab kein Fernsehen. Und es war einfach eine großartige Geschichte. Wir konnten alles machen. Jeder Fotograf wollte damals für Life fotografieren.
Alfred Eisenstädt wird einer der Chef-Fotoreporter von Life. Sein erster Auftrag für das Magazin ist 1936 eine Reportage über die Militärakademie in West Point.
You know, in 1936, 1937...
Ich glaube, es war 1936, 37 oder 38. Ich kann mich nicht mehr genau erinnern. Da habe ich einen Auftrag bekommen und sollte nach Hollywood fahren. Und der Redakteur sagte zu mir, Alfred, das Wichtigste ist, keine Angst zu haben vor all diesen Königen und Königinnen und Stars. Denn du bist der König in deinem Beruf. Das habe ich nie vergessen.
Seine Reportagen und Porträts machen Eisy weltberühmt. Albert Einstein, T.S. Eliot, Winston Churchill, Sophia Loren oder John F. Kennedy, er hat sie alle fotografiert.
Am schwierigsten war es für mich, Ernest Hemingway zu fotografieren. Er war sehr leicht erregbar. Es ist immer eine Herausforderung, ein Foto zu machen, ohne dabei aufdringlich zu werden. Man muss sich sehr genau umsehen, damit man den richtigen Blickwinkel findet. Das Wichtigste ist Geduld.
Er war mit Politikern befreundet, mit Showstars. Das merkt man auch den Bildern an, auch seinen Bildern von Marilyn Monroe, dass die ein unglaubliches Vertrauen in ihn setzten.
Ich fotografiere die Leute meistens von ihrer guten Seite, nicht von ihrer schlechten. Ich möchte immer zurückkommen als Freund, nicht als Feind.
Alfred Eisenstädt arbeitet bis ins hohe Alter. Mehr als 90 Titelbilder fotografiert er für Life, macht rund 2500 Reportagen. Niemand, so hat er einmal behauptet, habe so viele Menschen fotografiert wie er.
In all den Jahren hat sich mein Stil kaum geändert. Ich arbeite noch immer am liebsten mit natürlichem Licht und bemühe mich, die Leute nicht durch die Gegend zu schubsen.
Alfred Eisenstädt stirbt heute vor 25 Jahren auf Martha's Vineyard in den USA. Er wird 96 Jahre alt. Der Kurator und Fotografie-Experte Klaus Honneff.
Eisenstädt hat viele Bilder gemacht, die um die Welt gingen. Er gehört zu den ganz großen Bildermachern des 20. Jahrhunderts.
Ich bin nicht nur Fotograf, sondern muss gleichzeitig auch Diplomat sein. Man nimmt mich manchmal nicht ganz ernst, weil ich keine riesige Ausrüstung mit mir rumschleppe, um möglichst wenig Wirbel zu machen. Als ich 1949 heiratete, fragte mich meine Frau, und wo sind jetzt deine richtigen Kameras? Ich habe nie viele Apparate bei mir gehabt. Mein Motto war immer, nur keinen Aufwand.
Im Zeitzeichen erinnerte Andrea Kahrt an Alfred Eisenstädt, der heute vor 25 Jahren gestorben ist. Redaktion Michael Rüger.
NDR Info.